Ähnlich wie Eugen das gestern Nachmittag zum Ausdruck gebracht hat, geht es eigentlich auch mir, dass ich immer wieder fasziniert davon bin, wie Gott Dinge zusammenstellt, wie Gott Dinge plant, ohne dass wir im Vorfeld diese Absicht so überhaupt nachverfolgen oder nachvollziehen können. Und so werdet ihr heute Morgen in meinem Vortrag einige Dinge hören, die in anderen Botschaften vorher schon angeschnitten wurden. Und ich hoffe, dass es uns hilft, einiges zu vertiefen. Anderes wird von einem etwas anderen Blickwinkel genannt werden. Aber es ist für mich schön zu erleben, dass alles zusammenpasst und dass, wenn Gott etwas macht, dass er es vollkommen werden lässt. Und ich wünsche sehr, dass auch für euch sich das, was wir heute Morgen gemeinsam betrachten wollen, in dieses Gesamtbild dieser Tage mit einbetten würde. Das Motto, vielfach zitiert, und was er macht, das gerät wohl. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in Anlehnung an die Einladung, die er gesehen hat, sich zu Hause mal hingesetzt und diesen ersten Psalm durchgelesen hat. Als ich das gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass in meiner Bibel der Psalm überschrieben ist mit den Worten: Der Weg der Gerechten und der Gottlosen. Ich glaube, jeder von uns weiß, wen die Bibel mit einem Gerechten meint und wen die Bibel mit einem Gottlosen meint. Und schon der Psalm 1 zeigt eigentlich, dass zwischen diesen beiden Gruppen nicht nur in der Art ihrer Lebensführung ein riesengroßer Unterschied besteht, sondern letztlich auch im Ergebnis ihres Handelns, im Ergebnis ihres Lebens. Es heißt von dem Gerechten, und das, was er macht, das gerät wohl. Und im Gegensatz dazu, aber so sind die Gottlosen nicht. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Was der Gerechte macht, das gerät wohl. Und als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir gesagt: Stopp, ist das wirklich die Realität? Und diese Frage haben wir gestern Morgen ja ähnlich gestellt bekommen. So, ist das unsere Wahrnehmung, wenn ich diesen Psalm lese? Das, was der Gerechte macht, das gerät wohl. Alles, was er anpackt, das gelingt ihm. Ist das die Theorie oder sieht so die Praxis aus? Kennen wir womöglich Christen, auf die das nicht zutrifft? Ich wurde da erinnert an ein Zeugnis, das wir kürzlich in Herford hatten. Ein Bruder, der etwas jünger ist als ich, berichtete aus seinem Leben, dass er nach Abschluss seines Studiums eine Arbeitsstelle bekommen hat und hat davon gezeugt, dass er dankbar ist für diese Arbeitsstelle. Und schon früher hatte er durch Zeugnisse bekannt, dass ihm das Studium nicht immer leicht gefallen ist. Da waren manche Prüfungen, die schwer waren, wenn ich mich recht entsinne, Prüfungen, die er wiederholen musste. Dann, er war während der Studienzeit schon verheiratet, es gab finanzielle Engpässe, Frau, da waren Kinder da oder sind Kinder gekommen und so. Er ging echt durch harte Zeiten und jetzt ist er mit dem Studium fertig geworden, hat den Job bekommen und jetzt stellt er fest, diesen Beruf kann ich aus Gewissensgründen nicht ausüben. Die Arbeitsstelle, die ich habe, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und das war für ihn eine Situation, die er erstmal einordnen muss. Studiert, Entbehrungen, Schwierigkeiten und jetzt endlich so einen Haken hinter das Studium machen und der nächste Rückschlag. Und alles, was er macht, gerät wohl. Wir hörten in diesen Tagen wiederholt von Josef. Und ich freue mich, dass viele von euch in den Zeugnissen gesagt haben, dass für sie Josef irgendwie ein Vorbild ist. Aber wisst ihr, wenn wir die ersten 30 Jahre Josefs betrachten, dann stellen wir fest, dass es menschlich gesehen in seinem Leben 30 Jahre lang einfach nur bergab ging. Wir haben gestern gelernt, er hat Fehler gemacht, die dazu führten, dass seine Brüder ihn gehasst haben. Die Fehler führten dazu, dass er als Sklave verkauft wurde. Und obwohl er alles in seiner Kraft Stehende getan hatte, Gott mit ihm war, er als Sklave ein vorbildliches Leben geführt hat, kommt er ins Gefängnis. Unschuldig. In dem Gefängnis zeichnet er sich als ein mustergültiger Gefangener aus. Er gewinnt die Gunst des Gefängnisaufsehers Und ihr kennt ja die Geschichte von ihm und so, da bietet sich eine Chance, vielleicht in Kürze aus dem Gefängnis rauszukommen. Und man vergisst ihn. Und er bleibt 2 Jahre länger im Gefängnis. Die ersten 30 Jahre seines Lebens. Nun schauen wir heute aus einer Perspektive auf sein Leben, die wir sein ganzes Leben kennen. Aber jetzt stell dir mal vor, die ersten 30 Jahre deines Lebens, alles was du tust, du hast den Eindruck, es geht irgendwie bergab. Und alles, was er macht, das gerät wohl. Vielleicht sagst du dir an dieser Stelle, irgendwie erkenne ich mich an manchen Stellen wieder. Gibt es Dinge in meinem Leben, die laufen aus dem Ruder? Gibt es Dinge in meinem Leben, die funktionieren irgendwie nicht? Da läuft etwas schief. Vielleicht hast du in der Schule Probleme. Studium macht dir schon lange keinen Spaß mehr. Vielleicht hast du Stress mit den Eltern. Vielleicht hast du Geschwister, die dich manchmal nerven. Da können so viele Dinge sein. Vielleicht sind da Niederlagen in deinem Leben und du hast das Gefühl, mein Leben gleicht eigentlich eher einer Achterbahnfahrt, als dass ich sagen könnte, und das, was ich mache, das gerät wohl. Wie passt das mit unserem Motto zusammen? Gilt das Wort womöglich nur einigen Menschen, einem ausgewählten Personenkreis? Nein, ganz gewiss nicht. Und ich glaube, ihr alle seid dieser Überzeugung und die ist absolut richtig. Aber was muss ich tun, damit das in meinem Leben Realität wird? Was ist nötig, damit ich das persönlich erleben kann? Und ich habe diese Frage in ein Thema gepackt, die ich dieser Stunde überschrieben habe, das da lautet, ich glaube, wie geht es weiter? Und wisst ihr, unser Leben gleicht ja, unser Glaubensleben gleicht vielleicht manchmal so wie diesem Bild, das ihr hier an der Wand seht. Da gibt es Berge, da gibt es Täler, da gibt es Höhen, da gibt es Tiefen, da gibt es Hindernisse, durch die wir vielleicht manchmal durch müssen. Da hinten seht ihr Seen. So manchmal müssen wir durchs Wasser durch, wie wir das im Wort lesen. So ein andermal sind Hindernisse im Weg, dass unser Weg nicht gerade läuft. Wir müssen um Hindernisse rum. So, aber das Schöne ist, und das, man sieht es jetzt hier ein bisschen schlecht, hier geht ein Weg lang. Der ist nicht kerzengerade, der ist manchmal kurvig. Aber wisst ihr, wenn wir glauben, dann geht es weiter. Ich glaube, wie geht es weiter? Und jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Was zeichnet eigentlich das Leben eines Gerechten aus? Welche Eigenschaften zeigt ein Mensch, den die Bibel einen Gerechten nennt? Eine Frage an euch. Okay, er erfüllt die Gebote. Das ist eigentlich schon die Antwort, auf die ich gewartet habe. Rienika sagt in seinem Lexikon, dass die Gerechtigkeit des Frommen darin besteht, gehorchen zu wollen. Ich fand das ganz beeindruckend. Die Gerechtigkeit des Frommen besteht darin, gehorchen zu wollen, den Geboten gehorsam zu sein, gehorsam sein zu wollen. Und genau das sagt uns eigentlich Paulus im Römerbrief. Und vielleicht wollt ihr das einmal mit aufschlagen oder mit aufschreiben. Es geht hier in Römer 6, Vers 16 bis 19, um unseren Gehorsam. Paulus sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt, dessen Knechte seid ihr, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen dem Vorbild der Lehre gehorsam geworden seid, worin ihr unterwiesen worden seid, befreit von der Sünde, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, um der Schwachheit eures Fleisches willen. Denn wie ihr eure Glieder zum Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit hingegeben habt, zur Gesetzlosigkeit, gebt nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, zur Heiligung hin. So, das ist ein ganz markantes Wort, wenn wir über den Gerechten sprechen. Und ich möchte darauf heute Morgen den Fokus legen. Wisst ihr, Gehorsam ist das, was den Gerechten auszeichnet. Und wenn wir in diesem Psalm lesen, das, was er tat, gerät wohl, dann ist das direkt an den Gehorsam geknüpft. Gehorsam ist heute eine Tugend, die manchmal etwas uncool ist. Ich glaube, jeder hat das in seiner Kindheit, vielleicht auch Jugendzeit, irgendwie schon erlebt. Das ist unangenehm, zu Freunden sagen zu müssen, ich mache nicht mit, weil die Eltern haben mir das verboten. Ich darf es nicht. Ich kann mich erinnern, wo mir das unangenehm war, wenn ich das Freunden gegenüber gesagt habe. Und ich habe versucht, das irgendwie zu umschiffen. Gehorsam wird von uns oft als eine Art Bevormundung wahrgenommen. Vielleicht auch eine Art Unterdrückung. Aber entscheidend ist ja letztendlich, wem wir gehorchen. Und das bringt uns dieser Textabschnitt in Römer 6 ja letztendlich genauso zum Ausdruck. Andererseits möchte ich die Frage in den Raum stellen, welche Nachteile hat es eigentlich für uns, wenn wir gehorsam sind? Ich war da mit dem Auto unterwegs und höre einen Radiosender und da stellt der Reporter eine Frage, oder es ging um das Thema, es war nicht Gehorsam, ich kann das nicht ganz genau sagen, aber es ging schon in dem Sinn das Befolgen von Gesetzen. Und da stellte der Reporter, der Journalist eine Frage und sagte, welche Nachteile hätten wir als Verkehrsteilnehmer, wenn sich jeder von uns an die geforderten Verkehrsregeln hält? Stell die Frage in den Raum und überlässt die Antwort den Zuhörern. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, welche Nachteile hätte ich daraus? Wisst ihr, das ist echt schwer. Ich sehe da Vorteile. Vermutlich würde der Verbrauch meines Autos abnehmen, wenn ich immer nach Vorschrift fahre. Wir müssten vermutlich keine Strafzettel mehr zahlen. Da bliebe mehr Geld im Portemonnaie. Die Zahl der Verkehrstoten, die wäre nahezu bei null. Es gibt Situationen, die sich einfach nicht vermeiden lassen. Deswegen, sie wäre nicht gleich null, aber sie wäre nahezu null. Wir hätten viel weniger Staus auf den Straßen. Die Menschen, sie wären viel weniger gereizt, wenn sich jeder an die Regeln halten würde. Unsere Versicherungsprämien, die würden drastisch sinken, weil kaum Unfälle passieren würden. So, alles nur, weil sich jeder Teilnehmer an die Regeln halten würde, weil jeder gehorsam wäre. So, was für Nachteile hat eigentlich der Gehorsam? Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass ihr das auf euer Leben übertragt. Gehorsam zu sein bringt für euch eigentlich keine Nachteile, nicht eigentlich, gehorsam zu sein bringt keine Nachteile mit sich. Ich glaube, wie geht es weiter? Und ich hoffe, dass es für euch im Gehorsam weitergeht. Und ich möchte dazu einen Bibelabschnitt, und das ist unser eigentliches Textwort, aus dem 1. Petrusbrief lesen, Kapitel 1, und hier die Verse 13 bis 21. Erste Petrus 1 von Vers 13, darum seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, ein Wort, das wir gestern gehört haben, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person jeden Einzelnen nach seinen Taten richtet, dann führt euer Leben in Furcht, solange ihr hier in der Fremde lebt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war vor Grundlegung der Welt, aber in der letzten Zeit um euretwillen offenbart wurde, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott beruhe. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht mehr so wie früher. Das ist der Auftrag. Und deswegen ist unser erster Hauptgedanke: Lerne Gehorsam. Das ist es, worauf es in deinem Glaubensleben ankommt. Und wenn wir darüber sprechen, lerne Gehorsam, dann geht es in allererster Linie um den Gehorsam Gott gegenüber. Wisst ihr, aus der ganzen Bibel, aus dem Wort erkennen wir, dass die gesamte Schöpfung, die sichtbare und die unsichtbare Welt, Gott untertan ist. In 1. Mose 1, Vers 3, da lesen wir: Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und wisst ihr, das ist mir so groß geworden, die unbelebte Natur. Gott spricht, es werde Licht, und die Natur muss gehorchen. Und die Jünger haben einmal gestaunt: Wie kann es sein, dass diesem Mensch, Jesus, das Wetter gehorcht? Er spricht ein Wort und es geschieht. Alle Naturgesetze, sie folgen dem Plan Gottes. Es gibt nichts, das aus sich selbst entstanden ist. Es ist alles durch Gott, durch Jesus, durch den Heiligen Geist geschaffen worden. Jeder Mensch, der lebt, kommt von ihm. Paulus sagt: Durch ihn sind Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten geschaffen worden. Kolosser 1, Vers 16. Er setzt sie ein, er setzt sie ab. Gott allein ist Herrscher des gesamten Universums. Eines Universums, das unsere Vorstellungskraft schier übersteigt. Und dieser Gott fordert Gehorsam ein. Von der gesamten Schöpfung. Er erwartet, dass wir ihm gegenüber gehorsam sind. Und das ganze Dilemma der Menschen begann ja durch einen Ungehorsam des Menschen. Das ist die ganze Not, die auf uns Menschen letztlich gekommen ist. Sie liegt in der Übertretung eines Gebotes. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 19: Durch den Ungehorsam eines einzelnen Menschen sind alle anderen zu Sündern geworden. Römer 5, Vers 19 und Vers 18 heißt es, dass dadurch Verdammnis über alle Menschen gekommen ist. So, Eva war ungehorsam, Adam wurde ungehorsam, Kain wurde ungehorsam. Auch Mose, haben wir gelesen oder gehört, wurde ungehorsam. Das Volk Israel, es wurde ungehorsam. Saul, er wurde ungehorsam. Und über 1000 Jahre schreibt Paulus in dem Brief an Titus: Und auch wir waren einst ungehorsam. Es hat sich auf alle Menschen fortgesetzt. Und heute? Etwa 1950 Jahre, nachdem Paulus den Brief geschrieben hat, ist das heute anders? Sind die Menschen heute gehorsam? Ist Ungehorsam ein Fremdwort? Ganz gewiss nicht. Aber wisst ihr, was uns Mut machen sollte? Paulus schreibt dort in Titus 3, Vers 3, denn auch wir waren einst ungehorsam. Das ist etwas, was wir hinter uns lassen können. Und wenn Gott Gehorsam von uns fordert, dann ist das im Bereich des Möglichen etwas, was wir erreichen können. Und so schreibt uns das Wort Paulus, ich habe diesen Vers aus Römer 5, Vers 19 gerade schon erwähnt, möchte ihn kurz zitieren. Es heißt darin: Denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, werden auch durch den Gehorsam des einen, Christus, die vielen zu Gerechten. Wisst ihr, Gott ist gerecht. Durch den Ungehorsam eines Menschen sollen nicht alle Menschen verloren gehen müssen, sondern sie dürfen zu gehorsamen Werden. Und deswegen lautet unser Hauptpunkt: Lerne Gehorsam. Durch den Gerechten, durch Christus, dürfen wir alle zu Gehorsamen werden. Und wir wollen kurz bei Jesus stehen bleiben. Es heißt ja von Jesus, dass Jesus Gehorsam lernte. Das ist etwas, was mich wirklich beeindruckt hat. Wir hörten davon, Arthur hatte das in seinem Vortrag erwähnt, dass Jesus als 12-Jähriger seinen Eltern untertan wurde. Er ordnete sich seinen Eltern unter, nachdem er diese Begebenheit dort in Jerusalem hatte, diese Situation, wo er sich von seinen Eltern losgelöst hatte, in Jerusalem geblieben ist und die Eltern zogen schon zurück. Ihr kennt ja diese Geschichte. So, und als sie ihn wieder gefunden hatten und nun mit ihm zusammen nach Jerusalem ging, dann heißt es von Jesus, und er wurde seinen Eltern gehorsam. Aber wer von euch weiß, auf welche Art und Weise Jesus auch noch gehorsam gelernt hat? Ja, der Hebräerbriefschreiber sagt es so treffend: Jesus lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Und wisst ihr, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht verstehen wir die Situation eines Josef besser, wenn wir uns diesen Vers vor Augen halten, dass Jesus durch das, was er leiden musste, Gehorsam gelernt hat. Und es ist gut, wenn wir uns vielleicht mal fragen, worin hat Jesus gelitten? Bestand sein Leiden nicht darin oder auch darin, dass er vom Teufel versucht wurde? Bestand sein Leiden nicht darin, dass er mit dem Unglauben der Menschen konfrontiert wurde? Er kam in sein Eigentum und die Seinen, sie nahmen ihn nicht auf. War das Freude für Jesus oder litt er darunter? Er lernte Gehorsam oder er litt darin, dass er Ablehnung von den Menschen erfuhr, die sogar in Verachtung umgeschlagen ist. Wir lesen davon, dass Jesus über Jerusalem weinte. Er litt darüber oder er litt darunter vielmehr. Er litt darunter, dass er von seinen Jüngern allein gelassen wurde. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus lernte Gehorsam. Und dann haben wir gestern gehört, dass er, Philipper 2, Vers 8, erniedrigte sich und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. In dem, was er litt, lernte er Gehorsam. Und da ist diese bemerkenswerte Aussage Jesu, an die ich euch erinnern möchte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus litt. So, und behaltet diesen Gedanken ein wenig im Hinterkopf, dass Jesus gehorsam darin wurde, sein Leben zu lassen. Er wurde gehorsam darin, ans Kreuz zu gehen. Und ich war so dankbar für die Aussage, die Eugen gestern getroffen hatte, als er sagte: Wir können heute dafür dankbar sein, dass Jesus gehorsam war. Denn weil Jesus gehorsam war, dürfen wir heute zu Gehorsamen werden. Dass wir mit Paulus sagen können, dass wir einst ungehorsam waren und heute gehorsam sind. Und Jesus wird uns durch seinen Gehorsam zum Vorbild. Wenn ihr euch 1. Petrus 2, 21 bis 23 aufschreiben wollt, da heißt es: Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht. Ich füge ein: Er lernte Gehorsam, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Ist das nicht wunderbar? Und Jesus oder Petrus sagt uns hier, er tat es, damit wir seinen Fußspuren folgen sollen. Und deswegen ist mein nächster Punkt, lerne Gehorsam. Folge Jesus nach, indem du selbst Gehorsam lernst. Und wenn du in deinem Leben an dem Punkt angekommen bist, dass du ein Nachfolger Jesu bist, dass du in der Nachfolge stehst, dann ist es entscheidend für dein geistliches Leben, dass du den Gehorsam Gott gegenüber lernst. Es wird einen entscheidenden Einfluss auf dein Leben haben, auf den Fortgang deines Glaubenslebens. Gestern Vormittag in dem Chorlied, da hieß es, lehre uns zu gehorchen, Herr. Wenn du dich mit einem Thema in der Bibel befasst und dann solche Aufrufe hörst, das ergreift dich richtig. Und das Lied, das hat für mich eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Lehre mich, lehre uns zu gehorchen, Herr. Und weißt du, mach das zu einem Gebet in deinem Leben. Herr, lehre du mich, dir zu gehorchen. Zeig mir, wie ich das tun kann. Weise mich auf meine Fehler hin. Wir werden gleich noch darauf kommen, dass das wichtig ist in unserem Leben. Und dieser Gehorsam, er ist etwas, was wir ganz aktiv tun müssen. Dieser Gehorsam, der fällt uns nicht passiv in den Schoß. Ich bin da auf eine ganz bemerkenswerte Aussage gestoßen. Ich habe sie euch hier, jetzt bin ich einen Punkt hinterher. Es ist etwas, das wir aktiv tun müssen, genau. So, und ich bin auf eine Aussage gestoßen, die ich uns mitgebracht habe. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch die nicht abschreiben müsst, sondern nur, dass, wenn ich sie vorlese, ihr dem besser folgen könnt. Er hat ein kanadischer Theologe, ich kenne nichts Näheres von ihm, aber fand das, was er hier an der Stelle sagt, wirklich bemerkenswert. Und zwar sagte er, wir Menschen werden nicht von uns aus immer heiliger. Wir neigen nicht zur Gottesfurcht, zum Gebet, dem Gehorsam gegenüber der Schrift, zum Glauben und der Freude am Herrn. Wir neigen zu Kompromissen und nennen es Toleranz. Wir neigen zum Ungehorsam und nennen es Freiheit. Wir neigen zum Aberglauben und nennen es Glauben. Wir halten die Disziplinlosigkeit der verlorenen Selbstbeherrschung in Ehren und nennen es Entspannung. Wir geben uns der Gebetslosigkeit hin und täuschen uns mit dem Glauben, wir seien dem Pharisäertum entkommen. Wir neigen zur Gottlosigkeit und reden uns ein, dass wir befreit wurden. Und er sagt oder brachte rüber, dass das seine Feststellung ist, wenn er manchmal Christen unserer Zeit beobachtet. Das sind die Schlüsse, die er daraus gezogen hat. Und es lohnt sich, wirklich einmal darüber nachzudenken, das zu reflektieren. Und es zeigt uns, dass Gehorsam für uns etwas Aktives werden muss. Dass es nichts ist, was uns in den Schoß fällt. Und ich glaube, nicht zuletzt auch aus dem Grund, sagt Paulus zu seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, 1. Timotheus 4, 7 und 8, übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es dann Vers 8, den Körper zu trainieren, bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Gehorsam ist etwas Aktives. Deswegen möchte ich ganz kurz an das Thema erinnern, das Arthur gebracht hat. Fang damit zu Hause an, deinen Eltern gehorsam zu sein. Jesus wurde seinen Eltern untertan. Tu einfach das, worum sie dich bitten. Diskutiere nicht mit ihnen rum. Versuche rauszukriegen, was deine Eltern von dir erwarten. Ich möchte dir eine Hilfestellung geben. Ich kann mich erinnern an Sätze, die meine Mutter, manchmal auch mein Vater gesagt hat: Wie oft soll ich dir noch sagen? Weißt du, wenn du dich an solche Sätze erinnern kannst, dann ist das eine Sache, die deine Eltern von dir erwarten. Und versuche ihnen an dem Punkt entgegenzukommen. Versuche ihnen an dieser Stelle gehorsam zu sein. Ein Gedanke. Wir haben in dem Vortrag von Arthur viel darüber gehört. Deswegen gleich der nächste. Fang damit an, deinen Lehrern gehorsam zu sein. Lehrern, deinen Vorgesetzten, ist eine Bibelstelle, die wir auch schon gehört haben, Epheser 6, Vers 5 und 7. Wisst ihr, den Lehrern gehorsam zu sein, ich glaube auch, das ist etwas, was unpopulär ist. Wenn man als Einzelner, es gibt Klassen, die einem Lehrer besonders gut oder zugetan sind, da fällt das leichter. Aber wenn du in einer rebellischen Klasse bist, die sich gegen Lehrer auflehnen, dann ist es unheimlich schwer, als Einzelner gehorsam zu sein. Das ist im Studium nicht anders und das wird auch später im Berufsleben nicht anders sein. Ich möchte euch aber mal einen Auszug mitgeben, den Auszug eines Gesprächs, den eine Mutter ihrem Sohn mitgegeben hat, der in die 7. Klasse gekommen ist. Er kommt aus einem gläubigen Elternhaus, die Mutter gläubig, die Großelterngeneration waren Missionare. Und jetzt, ich habe das in einem Buch gelesen, die Mutter nimmt ihren Sohn beiseite und sagt zu ihm: Was auch immer du tust, tu es mit größtem Respekt, mit Ehrlichkeit und Würde, damit die Leute deinen Glauben loben. Behandle deine Lehrer mit höchstem Respekt. Behandle sie so, wie du mich behandelst. Wenn ich sie besuche, möchte ich sie sagen hören, dass du der Schüler in der Klasse bist, der ihnen den größten Respekt erweist. Das Betrinken mit Alkohol ist dir nicht erlaubt. Aber du darfst auch nicht fluchen und niemals alleine mit einem Mädchen Zeit verbringen. Sei eine so vorbildliche Person, dass niemand auch nur mit dem Finger auf dich zeigen kann. In ihren Herzen werden sie dich loben, weil sie wissen, dass du ehrenhaft bist. Oder sie werden dich ablehnen, weil sie sich selbst nicht leiden können. So oder so, sie werden wissen, dass dein Glaube dich zu einem guten Menschen gemacht hat. Ich kann nicht genau sagen, in welcher Zeit das geschrieben wurde. Vielleicht muss man manchen Gedanken relativieren, wenn die Mutter ihm hier sagt: Achte darauf, dass du nie mit einem Mädchen alleine gesehen wirst, dann hat sie einen tieferen Gedanken darin. Ich möchte hiermit nicht sagen, dass wir nicht Gemeinschaft mit Mädchen haben dürfen, die innerhalb der Regeln und der Gebote Gottes stattfindet. Ich denke, ihr versteht, wie das gemeint ist. Aber ich möchte hier auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Die Personen, um die es hier geht, sind Muslime. Die Mutter ist eine Muslima und sie sagt es ihrem Sohn, bezogen auf ihren Glauben. Und ich frage mich, was haben wir als Christen dem entgegenzusetzen? Deswegen fang an, deinen Lehrern gehorsam zu sein. Denn du stehst mit diesem Auftrag nicht alleine da. Und ich wünsche, dass Gott uns hier wirklich hilft. Es wird Einfluss auf unser Leben haben, auch auf unser Glaubensleben. Da werde ich gleich etwas näher drauf eingehen. So, denn das ist letztendlich der Punkt. Alles, was wir gerade besprochen haben, diese einzelnen Gedanken, wem wir gehorsam sein sollen, womit wir anfangen wollen, sollten wir aus einem einzigen Grund heraus tun, nämlich weil Jesus unser Leben verändert hat. Nicht irgendwie ein blinder Gehorsam, ein stumpfer Gehorsam. Nein, tu alles aus der Motivation heraus, weil Jesus dein Leben verändert hat. Wir haben gesagt, es ist wichtig für uns, dass wir Gott gehorsam sind. Weißt du, wenn du Gott gehorsam bist, dann wirst du deinen Eltern gehorsam sein, du wirst den Lehrern gehorsam sein, du wirst deinem Vorgesetzten gehorsam sein. Wenn du aber feststellst, dass du an irgendeinem der Punkte ungehorsam bist, dann liegt der Schluss nahe, dass du auch Gott nicht in allem gehorsam bist. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese einzelnen Beispiele, diese praktischen Beispiele mit berücksichtigen. So, lerne Gehorsam. Ganz wichtig für dein Leben, für dein Glaubensleben. Wenn wir diesen Gehorsam lernen, dann brauchen wir dafür Ausdauer. Wer von euch betreibt aktiv Ausdauersport? Okay, einer meldet sich, zwei. Okay, das sind nicht viele. Woran könnte das liegen? Bitte? Traut sich keiner. Bitte? So, durch Verletzung, bedingt durch Verletzung. Okay, weil man verhindert ist. Das ist eine schlechte Antwort. Verstehst, wie ich das meine, ja? Weil es nicht motiviert, oder? Habe ich's richtig? Es ist anstrengend, ja? Ja, genau. So, es dauert. Nochmal, Johannes, ich habe es akustisch. Okay, weil man erst gar nicht motiviert ist, weil man weiß, das dauert lange, bis sich da ein Effekt, oder in der Regel dauert es länger, bis die gewünschten Effekte, eintreten. Aber wisst ihr, Effekte treten schon viel früher ein, die uns aber noch nicht ganz bewusst werden. Aber sich mit Ausdauer zu befassen, die eigene Ausdauer zu fördern, das ist hilfreich für uns. Und wenn du angefangen hast, wenn du da eine gewisse Gewöhnung erreicht hast, dann wird das etwas sein, was dir wirklich von Nutzen sein wird. Und wenn wir über den Gehorsam sprechen, dann brauchen wir an dieser Stelle Ausdauer. Wir werden diese Ausdauer verbessern, wenn wir wirklich Selbstbeherrschung entwickeln. Und das ist etwas ganz Wichtiges unter diesem Gesichtspunkt. Selbstbeherrschung, sie ist eine Frucht des Geistes oder eine Teilfrucht des Geistes. Selbstbeherrschung ist etwas, wozu wir uns manchmal zwingen müssen. Das kam aus euren Antworten gerade heraus. Es ist etwas, was anstrengend ist. Es verpflichtet uns manchmal, Dinge zu tun, auf die wir keine Lust haben. Und manchmal verpflichtet es uns, Dinge nicht zu tun, auf die wir Lust haben. Aber Selbstbeherrschung ist ganz wichtig für unseren Gehorsam. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir hörten, ich glaube, Eddie sagte das in seinem Vortrag, dass einer, der sich selbst beherrscht, besser ist als der, der Städte bezwingt. Sprüche 16, 32. Und weißt du, je öfter du diesen Gehorsam bewusst ausleben wirst, umso leichter wird es dir fallen. Ich habe mir vor, ich glaube, 5 Jahren ein Ruderergometer gekauft. Der Arzt hat es mir empfohlen, wegen meines Rückens und so. Hab mir das Ding gekauft, vorne ist so ein Wassertank drauf, Wasser drin und dann fängst du an, gegen das Wasser anzurudern. Das erste Mal, wie ich mich da drauf gesetzt habe, dachte ich, was ist das denn? Spielzeug. So, du ziehst da und da dreht sich so ein Paddel da drin und hab das überhaupt nicht verstanden. So, dachte, okay, ich mach das mal. Nach 10 Minuten merke ich, irgendwie das Herz fängt an schneller zu schlagen und ich habe keine 20 Minuten durchgehalten. Natürlich, je stärker du ziehst, umso größer wird deine Anstrengung, der Wasserwiderstand wird größer. So, und das zweite Mal, als ich mich drauf gehockt habe, habe ich versucht, die 20 Minuten durchzuziehen und ich habe mich gequält dafür. Echt. Und nach 20 Minuten, ich war ausgepowert. Wisst ihr, ich kann mich heute auf das Rudergerät setzen und ich wüsste, dass ich 2 Stunden gut durchstehen würde, weil ich es gelernt habe, damit klarzukommen. Das hat mich manchmal echt Anstrengung gelernt. Ich sitze da nicht 2 Stunden drauf, das möchte ich damit sagen. Das wäre zu viel des Guten, ganz ohne Zweifel. Aber ich weiß, dass es für mich möglich wäre. So Dinge, die wir regelmäßig tun, die werden uns leichter fallen. Und das verhält sich auch mit dem Gehorsam so. Es ist wichtig für unser Leben. So, der Gehorsam, er ist manchmal herausfordernd für uns. Bin ich noch an der? Okay, entschuldigt, ich hänge ein bisschen hinterher. Gehorsam ist manchmal herausfordernd für uns, aber Wenn du lernst, dann denke an Jesus. Denke an Jesus, er hat Gehorsam gelernt. Und weil er gehorsam wurde, darfst du gehorsam werden. Und wenn es für dich auch herausfordernd ist, wenn es für dich manchmal anstrengend ist, dann bitte ich dich, bleibe dabei. Unser erster Gedanke, lerne Gehorsam. Der zweite Hauptgedanke, lebe Gehorsam. Bring das, was du in deinem Leben lernst, ich überspitze ein bisschen, für das du dich quälst, für das du dich einsetzt, bringe das zum Einsatz oder lebe das aus. Lass das Teil deiner Tagesordnung werden. Und auch hier möchte ich dir eine Motivation mitgeben. Ihr kennt diese Stelle alle. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Weißt du, lebe gehorsam und du hast Jesus als Freund in deinem Leben. Unser Thema lautet, ich glaube, wie geht es weiter? Weißt du, wenn du den Freund, alleine wandern ist manchmal anstrengend, manche kommen damit gut zurecht, aber gemeinsam zu wandern, jemanden zu haben, der dich einen Berg hochzieht, jemanden zu haben, der vorsteigt, deinen Rucksack entgegennimmt, wenn es mal tief runtergeht, jemanden zu haben, der dich motiviert und sagt, komm, halt durch, noch ein Stück, dann sind wir oben. Einen Freund zu haben, ist ein so schönes Wandern. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Weißt du, entscheidend in unserem Leben wird es sein, dass wir das tun, was Jesus von uns erwartet. Ich möchte euch hier einmal an die Jünger erinnern. Als Jesus sich von ihnen verabschiedet hat, sagt er zu ihnen, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Jesus sagt das an die Jünger. Jesus sagt es heute zu uns. Was wäre passiert, wenn die Jünger nach 5 Tagen aufgehört hätten und Jerusalem verlassen hätten? Okay, wir haben jetzt 5 Tage gewartet oder 7 Tage, eine Woche. Ist nichts passiert. Was für dramatische Folgen hätte das? Die Geschichte hätte anders geschrieben werden müssen. Es ist Spekulation, wie das passiert wäre. Aber es ist entscheidend für unser Leben, dass wir das tun, was Jesus von uns erwartet. Und wenn Jesus zu uns sagt, bleibe in Jerusalem, ich spreche in einem Bild, bis du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wirst, dann hat das Folgen für dich, wenn du an der Stelle ungehorsam wirst. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes für dich nicht in Anspruch nimmst, wenn du dich nicht danach ausstreckst. Es ist wichtig, dass wir Gottes Willen zu unserem persönlichen Willen machen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, meine Nahrung, meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue. Darin gehe ich auf. Das ist mein Ein und Alles. Und weißt du, Gott möchte, Jesus möchte, dass wir an den Punkt kommen, dass wir seinen Willen tun. Und das ist wichtig. Wichtig für unser Leben, dass wir seinen Willen zu unserem Willen machen. Das heißt ja mit anderen Worten, dass es essentiell ist für mein Leben, zu wissen, was Gott mir gebietet und was Gott von mir erwartet. Das muss ich wissen. So, Gott offenbart sich durch sein Wort. In der Bibel finden wir den allgemeinen Willen Gottes. Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass jeder zum Glauben kommt. Gott will, dass wir in einem Gebetsleben stehen. Ich werde gleich noch darauf eingehen. Gott will, dass wir eine lebendige Beziehung mit ihm haben. Gott will, dass wir ihn um Rat fragen. So, das ist der ganz allgemeine Wille Gottes, den wir in seinem Wort finden. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Willen kennen. Aber durch unsere persönliche Beziehung mit ihm sind wir auch in der Lage, seinen individuellen Willen für uns in Erfahrung zu bringen. Und auch das ist etwas, was ganz wichtig für uns ist. Genau. Dass wir Gott darum bitten, dass er uns seinen individuellen Willen für unser Leben zeigt. Ich möchte hier kurz ein Beispiel einflechten. Ich stand 2008 vor dieser Frage, ob ich in die Jugendarbeit eintreten sollte oder nicht. So, ich muss darauf eine Entscheidung treffen oder eine Antwort finden. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich habe angefangen dafür zu beten, Herr, ist das die Aufgabe, die ich tun soll? Nun sagt mir Gottes Wort ja, dass wir Gott dienen sollen, dass wir uns für ihn einsetzen sollen. Das ist sein allgemeiner Wille für uns. Jetzt gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich individuell eine besondere Aufgabe übernehmen kann. Aber wie sieht Gottes individueller Wille für mich aus? Wie kann ich das erkennen? Natürlich kann eine solche Bibelstelle für mich direkt die Antwort sein, keine Frage. Aber wisst ihr, Gott hat so viele andere Möglichkeiten, auch zu uns zu reden. 2008 war das Jahr, in dem mein Opa gestorben ist. 2 Wochen vor seinem Tod konnte ich ihn das letzte Mal besuchen. Das war genau der Zeitpunkt, wo ich Gott immer wieder gefragt habe, Herr, was soll ich tun? Soll ich die Arbeit annehmen oder hast du etwas anderes für mich? Ich habe nicht in Frage gestellt, Gott zu dienen, etwas für ihn zu tun, sondern welche Art der Arbeit soll ich tun? So, und dann sitze ich bei meinem Opa, wir waren einige Enkel, auch Kinder zusammen, und ich sagte, Opa, nein, sein ältester Sohn fragte ihn, Papa, gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest? Was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Mein Opa ist 84 Jahre alt geworden, war zuletzt von seiner Krankheit schwer gezeichnet. Und dann sagte er, Kinder, wirkt für Gott, solange ihr wirken könnt. Und dieses Wort hat mich getroffen. Und ich habe in dem Moment gewusst, das ist eine Antwort, die Gott mir gegeben hat. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, jetzt, heute, kann ich diese Aufgabe tun. Opa konnte das nicht mehr, aber er sagt, ihr, die ihr noch lebt, wirkt, solange ihr wirken könnt. Gott zeigt uns unseren individuellen Willen. Gott hat es mir dann noch ich hatte insgesamt 3 Antworten, oder 3 Stationen gehabt, auf denen Gott es mir gezeigt hat. Aber Gott hat einen individuellen Willen für uns. Und ich möchte euch ermutigen, fragt Gott nach diesem individuellen Willen. Es mag sein, dass ihr feststellt, Gott überlässt euch die Entscheidung. Ihr dürft entscheiden. Auch das ist etwas, was im Rahmen der Möglichkeiten Gottes steht. Aber es gibt auch den direkten individuellen Willen für dich, wo Gott ganz gezielt möchte, du sollst das tun. Und es ist wichtig, dass wir uns die Mühe machen, die Arbeit machen, das herauszukriegen. So, Gott gebraucht Menschen, Situationen, um dir seinen Willen zu zeigen und möchte dich ermutigen, dass du davon Gebrauch machst. Gottes individueller Wille für uns. Der nächste Punkt, lebe gehorsam. Es ist heute Morgen schon kurz angesprochen worden, studiere Gottes Wort. Weißt du, wir haben das aus dem Leben Usias gehört. Das ist entscheidend für unser Leben. Wenn ihr euch an die letzten Jugendbibeltage erinnert, das war Thema gewesen. Und wir werden auch gleich noch auf das Gebet kommen. Ich greife vorweg. Das ist entscheidend, das ist essentiell für unser Leben. Und das war auch in den Jugendbibeltagen davor, 2016, war das Thema gewesen. Und wenn ihr weiter in euren Unterlagen, die schon öfter dabei waren, zurückgeht, das begegnet uns immer wieder. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn es darum geht, gehorsam zu leben. Und ich werde euch gleich einige Bibelstellen mitgeben, die uns zeigen, dass Gott das von uns erwartet, dass wir in seinem Wort lesen. 5. Mose 17. So, da sind sie. Ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, aber ihr könnt sie euch aufschreiben. So, ich habe das wie Eugen gemacht. Ich habe auch eine Studienbibel, wo dieses Kettenverzeichnis hinterlegt ist. Und das sind jetzt einige Bibelstellen, an denen du dich langhangeln kannst und dann siehst, die Bibel, die spricht an so vielen Stellen davon, dass du dich mit Gottes Wort befassen sollst. Da gibt es Stellen im Alten Testament, dass die Könige ihr Leben lang in dem Buch des Gesetzes lesen sollten. Usia hat das nicht gemacht. Der hat zu einem Zeitpunkt aufgehört. In Jesaja lesen wir, darin werden wir direkt aufgefordert, in dem Wort zu forschen. Von Daniel lesen wir, dass er in den Prophetenbüchern die Zeiten erforschte. Das heißt, er hat die Propheten genommen und gesagt, okay, so, ich lebe heute in dieser Zeit. Wie hat Jeremia, auf welche Zeit hat er seine Prophezeiungen ausgerichtet? Er hat das in dem Wort untersucht. Das ist etwas, was wir tun sollten. Jesus fragte die Sadduzäer, habt ihr nicht gelesen in der Schrift? Er setzte das voraus, dass sie sich damit befassen. Und so diese ganzen Bibelstellen zeigen uns, Gott erwartet von uns, dass wir uns mit seinem Wort befassen. Und jetzt möchte ich euch eine Aussage mitgeben, die mich persönlich sehr getroffen hat, weil ich mich darin wiedergefunden habe. Ich habe die Aussage eines Predigers gelesen, der Folgendes sagte: Studiere die Bibel nicht, um zu predigen, sondern predige, ich setze in Klammern, gib weiter, was du studiert hast. Weißt du, darin liegt ein Unterschied. Fang nicht nur an zu studieren, wenn du die Aufgabe hast, eine Jugendstunde vorzubereiten oder wenn du in irgendeinem Vortrag oder dergleichen halten musst, sondern lass das zum festen Bestandteil deines Lebens werden. Und wenn du dann aufgefordert wirst, einmal etwas zu bringen, dann schöpfe aus dem Schatz, den du vorher angehäuft hast. Studiere das Wort Gottes. Setze dir Ziele. Nimm dir jeden Tag, weißt du, eine Unterrichtsstunde hat 45 Minuten. Nimm dir jeden Tag 45 Minuten Zeit, Gottes Wort zu studieren. Plan das fest in deinen Alltag ein. Vielleicht schaffst du das am Anfang nicht jeden Tag. Wenn dem so ist, dann nimm jeden zweiten. Aber plan feste Zeiten in deinen Alltag ein, zu lesen. Nicht nur zu lesen, sondern auch zu studieren. Es gibt Bibeln, da gibt es einen Bibelstudienplan. Da ist für jeden Tag des Jahres ein Bibelvers angegeben. Und dann kannst du dir erarbeiten, was sagt mir dieser eine Bibelvers. Ich finde das genial. Du musst dir gar nicht groß den Kopf darüber zerbrechen. So, es gibt diese Möglichkeiten. Studiere die Bibel. Wähle ein Thema, das dich beschäftigt und versuche herauszufinden, was die Bibel dazu sagt. Unser Problem heute ist, ja, das kostet Zeit. Und die Versuchung liegt so nahe. Mensch, Google hat so viele Antworten auf meine Fragen. Und sogar auf eine Bibelstelle, die ich nicht verstehe, da finde ich so viele Antworten. Aber wisst ihr, da gibt es Gefahrenstellen für uns. Und gestern sagte einer der Brüder, fährt an einem Gemeindehaus vorbei und da ist in dem Schaukasten ein Spruch drin oder ein Slogan drin: Bibeln statt googeln. Und ich fand das gut. Er sagt, auch ihn hat das direkt angesprochen. Und wisst ihr, versucht das mal. Anstatt bei Google zu suchen und euch berieseln zu lassen, versucht es selber mal herauszukriegen, was die Bibel zu eurer Frage oder zu eurem Problem sagt. Und Gott sagt es ganz klar, ich will dich unterweisen und will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und es macht wirklich einen Unterschied in deinem Leben, ob du selbst zu einer Erkenntnis kommst oder ob du die Erkenntnis eines anderen übernimmst. Ganz wichtig, studiere Gottes Wort. Schon wieder. Okay, der nächste Punkt, bete. In diesen Tagen ist dieser Satz hier und da gefallen, die Frage gestellt, kann es sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir die Kraft oder die Macht des Gebetes unterschätzen? Es ist eine Frage, die jeder für sich persönlich beantworten sollte. Wie viel Bedeutung, wie viel Kraft messe ich diesem Gebet bei? Was für Erfahrungen habe ich selber an der Stelle gemacht? Die Bibel zeigt uns unmissverständlich, dass das Unterlassen des Gebets für uns nicht folgenlos sein wird. Jakobus 4, Vers 2, auch das haben wir in den Tagen schon gehört, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Und das heißt an dieser Stelle auch, Ihr habt nicht, weil ihr übel bittet. Was könnte das bedeuten? Ich möchte dir hier einen Hinweis geben. Mach Jesus zum Mittelpunkt deines Gebetes. Ich habe bei der Selbstprüfung meiner Gebete oder Selbstreflexion, Selbstreflexion ist jetzt das richtige Wort, aber ich habe mal bewusst darauf geachtet, wie ich zu Gott bete. Und wisst ihr, ganz häufig ist es: Gott, willst du, dass ich das tue oder dass ich das tue? Und eigentlich stelle ich mich an der Stelle schon in den Mittelpunkt. Ich schränke Gott ja ein: willst du, dass ich entweder das tue oder das tue? Als Paulus vor Damaskus vor Gott zusammenbricht, dann fragt er nicht so: Gott, willst du jetzt, dass ich zurückgehe nach Jerusalem, oder soll ich nach Damaskus gehen? Paulus fragt: Herr, was willst du? Was willst du, dass ich tun soll? Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Mach Jesus zum Mittelpunkt deines Gebetes, indem du fragst: Herr, was willst du eigentlich? Frage ihn nicht, ob du links oder rechts gehen sollst. Vielleicht möchte Gott, dass du geradeaus oder zurückgehst. Vielleicht möchte Gott auch, dass du noch einen Moment an dieser Stelle bleibst. Mach ihn zum Mittelpunkt deines Gebets. Und noch ein Gedanke. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, dass alles, was sie vom Herrn erbeten, dazu dienen soll, dass der Vater geehrt wird. Unter diesem Gesichtspunkt sollten wir beten. Das sollte in unserem Bewusstsein sein, dass dadurch der Vater im Himmel geehrt wird. Das war die Absicht Gottes, und deswegen nimm dir Zeit, mit Gott zu reden. Nimm dir Zeit zum Gebet. Ich muss mich ein bisschen beeilen, damit wir unserem Thema in der Zeit durchkommen. So, wir sind immer noch bei dem Punkt: lebe gehorsam. Ein weiterer Gedanke, der hier ganz wichtig ist: bekenne Christus. Ich habe in einem Buch, das auch diesen Namen trägt, ich glaube, wie geht es weiter, gelesen, dass der Autor sagt, eine der häufigsten Ursachen für Rückfälle ist, dass wir Christus nicht öffentlich bekennen. Das, was er erkannt hat. Eine der häufigsten Ursachen für Rückfälle im Leben eines Gläubigen. Und dabei geht es nicht immer nur um ein mündliches Bekennen. Dabei geht es nicht immer nur darum, dass ich jetzt hingehe und sage: so, ich bin Christ und ich tue das nicht und dafür tue ich das. Dabei geht es, oder unser Bekenntnis steht ja auch darin, dass wir ein verändertes Denken haben, dass wir ein verändertes Verhalten haben, dass unser Handeln verändert ist. Und das ist genau das, was Petrus letztendlich auch sagte. Die Leute, sie wundern sich, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht, weil bei euch alles neu geworden ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du Christus wirklich mit deinem ganzen Leben bekennst und nicht nur mündlich, indem du sagst, dass du Kind Gottes bist. Es gibt Situationen, wo das unbedingt dazugehört, aber allgemein bekenne ihn mit deinem Leben. Und weißt du, in dem Bekenntnis liegt eine besondere Kraft, denn indem du bekennst, bleibst du vor zukünftigen Versuchungen nicht vor allen, aber vor manchen zukünftigen Versuchungen verschont. Das ist etwas, was ich persönlich erlebt habe während meines Studiums. Als ich so die ersten Kontakte geknüpft habe, dann mit unserer Lerngruppe und auch die wir in der Freizeit was zusammen gemacht haben, dann musste ich meine Grenzen abstecken, auch gegenüber ihnen abstecken. Und das war am Anfang nicht immer leicht gewesen, aber das hat mich vor manchen Versuchungen bewahrt, weil sie mir manche Sachen einfach gar nicht mehr angeboten haben. Und falls sie sogar aus Rücksicht zu mir Dinge nicht gemacht haben, darauf verzichtet haben. Das ist etwas, was ich erlebt habe. So, in unserem Bekenntnis liegt unbedingt eine Kraft. Ich möchte dir noch etwas sagen, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist mir in meiner Vorbereitung so groß geworden. In Matthäus 10, 32 heißt es: wer Christus vor den Menschen bekennt, den wird Jesus auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Die andere Seite: wer Christus verleugnet, der wird von Christus vor dem Vater verleugnet werden. Das heißt mit anderen Worten, dein Bekenntnis zu Christus, das geht nicht irgendwo in dem Gelächter oder dem Spott der Leute unter, sondern Jesus selbst nimmt Notiz davon, wenn du ihn bekennst. Und das ist etwas, was mich ermutigt hat, weil er mich daraufhin auch vor dem Vater bekennen wird. Und deswegen, lass dir das eine Ermutigung sein, bekenne Christus mit deinem Leben. Der nächste Punkt, hab Acht auf dich selbst. Und hier sind wir bei dem Punkt Selbstprüfung. Das ist ja eine Aufforderung, die Paulus seinem Mitarbeiter mitgegeben hat. Hab Acht auf dich selbst, hab Acht auf die Lehre, hab Acht auf deinen Glauben. Und das ist wichtig für uns. Wisst ihr, es können sich Dinge in unserem Leben einschleichen, die uns vom richtigen Weg abbringen, die einen anderen Schwerpunkt in unserem Leben setzen. Weiß jemand von euch, was in Offenbarung 2, Vers 4 steht? Kleiner Tipp, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Was hat Jesus dieser Gemeinde gesagt? Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Zumindest einige, oder die erste Liebe verlässest. So, eine Schwerpunktverlagerung. Da gibt es etwas, was in ihrem Leben scheinbar wichtiger geworden ist. Und wisst ihr, ich kenne eine Zeit in meinem Leben, wir waren damals noch nicht verheiratet, da ist es für mich meine Frau geworden. Damals meine Freundin. Sie ist für mich zur Nummer eins geworden. Es kam zu einer Schwerpunktverlagerung. Und Gott hat mich auf brutale, aber sehr ehrliche Weise wieder zurückgeführt. So, Selbstprüfung ist für uns enorm wichtig. Ich möchte euch das an einem Beispiel zeigen. Ich habe das kürzlich in Herford in einer Predigt erwähnt. Ich habe da eine bemerkenswerte Geschichte von Edward Perry, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, gelesen. Der lebte von 1790 bis 1855. Und er war Theologe einerseits, aber er war andererseits britischer Admiral und Polarforscher. Der hat den arktischen Polarkreis erforscht und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kartierungen oder Karten dieses unerschlossenen Gebietes zu erstellen. Er hat sich folgendermaßen orientiert, er kannte sich aus als Soldat, als Admiral, jetzt fehlt mir dieses Wort, so, er kannte sich aus mit der Sternenkunde, er konnte Position sehr exakt anhand der Sternposition bestimmen. So, sie sind in der Arktis unterwegs, er macht am Abend, sie waren mit einer Expeditionsgruppe unterwegs, so, und bevor sie den nächsten Tag sich auf den Weg gemacht haben, hat er seine ganz genaue Position bestimmt. Hält das in seinem Forschungsbuch fest. Nächsten Morgen packen sie die Sachen, brechen mit dem Sonnenaufgang auf, so, und wandern den ganzen Tag. Arktis, eisig kalt, beschwerlich. Am Abend schlagen sie ihr Lager auf. Er geht raus, baut seine Instrumente aus, bestimmt die Position. Hey, Moment mal, ich bin südlicher, als ich gestern Abend war. Rechnet nochmal. Gleiche Ergebnis. Was war der Grund? Er hat nicht gewusst, dass sie sich auf einer riesigen Scholle Packeis wanderten. Und dieses Packeis bewegte sich schneller südlich, als sie nach Norden gegangen sind. Sie sind den ganzen Tag gegangen und es war nicht einfach für sie und sie werden weiter zurückgetrieben. Das war für ihn ohne Zweifel eine wichtige Erkenntnis. Aber wisst ihr, geht es uns manchmal in unserem Glaubensleben so? Brauchen wir manchmal Positionsbestimmungen? Wo stehe ich eigentlich? Kann es sein, dass sich mein Weg richtig anfühlt, dass es mir dabei ganz gut geht, aber dass ich dabei auf einem falschen Weg bin? Dass ich eher abdrifte, als voranzukommen? Deswegen ist Selbstprüfung für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hab Acht auf dich selbst. Mag sein, dass wir vielleicht Kompromisse eingegangen sind.
Ich möchte euch vorhin an das Zitat erinnern. Vielleicht fällt es bei uns unter das Stichwort Toleranz, die sich nicht verkehrt anfühlen. Manche Sachen erscheinen uns als eine gute Lösung und erweisen sich am Ende als verkehrt. Führe diese Standortbestimmung in deinem Leben aus. Psalm 1 fordert uns dazu auf, nicht zu den Menschen zu gehören, die ihr Leben nach dem Rat gottloser Menschen ausrichten, die auf dem Weg der Sünder treten, die nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen. Und wir lesen in dem Wort auch, David bittet den Herrn, dass er ihm hilft bei dieser Selbstprüfung. Und das ist das, was du auch tun solltest. Verbinde es mit diesem Gebet: Gott, zeige du mir mich selbst. Noch ein kurzer Gedanke. Als Eddie uns in der ersten Stunde diesen breiten und den schmalen Weg gezeigt hat, das ist ja ein sehr anschauliches Bild. Weiß noch jemand von euch, in welchem Jahr das gemalt wurde? Oder sie hat es ja beauftragt. Hat noch jemand das in Erinnerung? Nee, war ein bisschen früher. Es war 1867. Also etwa 50 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. So, ich habe mir das mal genauer angeschaut. Und wisst ihr, was ja sofort auffällt bei diesem Bild? Da ist eine klare Trennung. So, auf dem breiten Weg, da hat sie einen Maskenball gezeichnet. Sie hat ein Wirtshaus dahin gezeichnet. Sie hat ein Theater darauf gezeichnet. Sie hat so einen Lottospielstand dahin, wo man Glücksspiel offenbar betreiben konnte. So. Und auf dem schmalen Weg, da stehen ganz wenige Dinge. Und du erkennst auf den ersten Blick einen glasklaren Unterschied. Und ich habe mir die Frage gestellt: Wie würde sie heute dieses Bild zeichnen? Ich möchte dich fragen: Wie würdest du, wenn du das auf dein Glaubensleben reflektierst, wie würdest du deinen schmalen Weg zeichnen? Wie würdest du den breiten Weg zeichnen? Damals, 1867, gab es Dinge nicht, die ganze Medienkultur oder Unterhaltungskultur, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Aber wie würden sie angeordnet sein? Wo würde da die Grenze verlaufen? Wo würde ein Kino stehen? So, weißt du, Standortbestimmung. Und das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten sollte. So, wie würdest du dieses Bild zeichnen? Wie würde es aussehen, wenn wir das heute zeichnen würden? Deswegen ist diese Bitte so wichtig. Gott, bitte zeige mir mich selbst, wo stehe ich? Und mach das ganz aufrichtig. Und Gott wird dir zeigen, was sein Wille für dich ist. Und dann noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt sind wir mit der Zeit zu Ende. Wie wollen wir das? Darf ich noch ein bisschen? Es ist unter dem Punkt: Lebe gehorsam, der letzte. Weihe dich dem Herrn. Weißt du, das gehört, ich habe versucht, uns das vorhin mitzuzeigen, das gehört mit zu unserem Gehorsam. Als Kind Gottes wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wenn du gehorsam leben willst, dass du dich dem Herrn ganz weihst. Das heißt von Jesus, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es war seine ganz persönliche Hingabe für uns. Er lernte darin Gehorsam. Und es ist wichtig für uns, dass auch wir darin Gehorsam lernen. Ich möchte euch hier zwei Bibelverse mitgeben, die uns dazu auffordern. Sprüche 23, Vers 26 und Römer 12, 1 und 2. Schreibt euch diese Bibelstellen auf und lest sie zu Hause nach. Das eine ist diese Aufforderung: Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Die andere, Römer 12, ist unsere Antwort auf das Opfer Christi, dass wir ihn uns ganz hingeben. Aber wisst ihr, es scheint, dass das Thema Heiligung oder Weihe des Lebens heute eher negativ besetzt ist oder da eine große Verunsicherung besteht. Und das ist durchaus nachvollziehbar, denn es bestehen so viele unterschiedliche Meinungen darin bezüglich der Erfahrung, bezüglich der unterschiedlichen Wirkungen und bezüglich der unterschiedlichen Zeichen, die dem folgen werden. Und diese ganze Not, sie hält uns davon ab, diese Weihe wirklich zu suchen, uns dem Herrn zu weihen. Aber weißt du, dieses Abhalten dieser persönlichen Weihe führt am Ende dazu, dass wir bei einem kraftlosen Gottdienen ankommen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wir werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir aber diese Weihe in unserem Leben nicht erleben, dann landen wir bei einem kraftlosen Christentum. Und vielleicht ist es das, was du erlebst, vielleicht ist es das, was du in deinem Leben kennst. Kraftloses Christentum. Und wir alle, ich schließe mich mit ein, müssen uns hier fragen, ob unsere Weihe echt ist, ob unsere Weihe noch aktuell ist, ob wir nicht eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes brauchen, damit diese Kraft Gottes frei fließen kann. Ich glaube, jedes Kind Gottes, es hat schon einmal davon geträumt, so wie die Jünger, Seite an Seite mit Jesus wandern zu können. Aber die Jünger, sie konnten das nur für 3 Jahre. Dann war die Zeit vorbei. Jesus ist zurückgegangen zum Vater. So, danach waren sie auf sich allein gestellt. Aber war das wirklich so? Jesus sagte, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und dann sagt Jesus in Johannes 14, Vers 18 im zweiten Teil, ich komme zu euch. Er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch. Weißt du, wenn du den Wunsch hast, so wie die Jünger, mit Jesus mal durchs Leben zu gehen, dann brauchst du den Heiligen Geist. Und dann wird Jesus an deiner Seite sein. Das ist das, was in Johannes 14, Vers 18 steht. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. In der Gestalt des Heiligen Geistes. Dieser Traum, er kann für dich wahr werden. Und in der Folge hält Jesus seinen Jüngern gegenüber keine großen theologischen Abhandlungen darüber, wie sie den Heiligen Geist empfangen werden. Er stellt ihnen den Heiligen Geist vor, wer er ist, dass er der Tröster ist, der Geist der Wahrheit, der Lehrer. Er zeigt ihnen die damit verbundenen Aufgaben des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt ihnen, was sie tun sollen, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Bleibt in Jerusalem. Und weißt du, genau das ist es, was ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Bleibe in Jerusalem. Bleibe so lange dort, bis du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wirst. Und lass diese ganzen Fragen, die dich diesbezüglich beschäftigen, es war bei den Fragen, die ihr in den Fragekasten eingeworfen habt, auch diese Frage dabei, so wie steht das mit den Neigungen der Sünde, wenn ich mich heilige, wenn ich mich Gott ganz weihe? Weißt du, Jesus, als er den Jüngern sagte, bleibt in Jerusalem, bis ihr angefüllt werdet, er sprach nicht über die Neigungen zur Sünde. Und ich möchte dir diesen Rat geben, befolge das, was Jesus sagt, weihe dich Gott. Lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen und ich bin überzeugt, Gott wird dir, wenn du es erlebt hast, diese Frage beantworten. Weil diese Heiligung dich verändern wird. Sie hat die Jünger damals in Jerusalem verändert und sie wird auch dich verändern. Und diese Fragen, die du heute hast, ich glaube, dass sie für dich klar werden. Und du darfst darum bitten, dass Gott sie dir klar macht. So, die Bibel fordert uns auf, dass wir ihm unser Herz geben, dass wir uns ihm ganz weihen. Und nichts anderes haben die Jünger damals getan. Sie sind zu Jerusalem geblieben. Und nichts anderes sollten wir heute tun, dass wir den Herrn um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bitten. Wie er das tut, auf welche Art und Weise er das tut, das wollen wir ihm überlassen. Wo, an welche Stelle er uns einsetzen wird, welche Gaben er in uns fördern wird, das wollen wir ihm überlassen. Durch welche Zeichen das in unserem Leben sichtbar wird, das wollen wir ihm überlassen. Damals in Jerusalem, da war Andreas dabei, da war Petrus dabei, da war Johannes dabei, da war Thomas dabei, da waren die Jünger, außerdem Judas Ischariot dabei. Aber jeder von ihnen hat die Heiligung erlebt, aber auf eine andere Art und Weise wurden sie gebraucht. Der eine trat stärker in Erscheinung, der andere weniger. Überlass es Gott, wie die Heiligung in deinem Leben vollzogen wird. Und lass dich von den Fragen, die du hast, nicht abhalten, sondern werde gehorsam, dass du sagst, Herr, hier, ich weihe dir mein Leben ganz. Und das gehört zum Gehorsam deines Glaubenslebens hinzu. In der Weihe deines Lebens liegt das Geheimnis eines glücklichen Christenlebens. Und das ist etwas, was du erfahren kannst. Und jetzt komme ich zum Abschluss. Lerne Gehorsam, lebe Gehorsam, erwarte den Segen. Auf unserem Gehorsam Gott gegenüber liegt Segen. Epheser 6, Vers 1 ist zwar nicht direkt auf den Gehorsam gegen Gott bezogen, sondern auf die Eltern, aber das können wir auf den Gehorsam Gott gegenüber übertragen. Es lehrt uns Gottes Wort. Erwarte den Segen darin, dass du zu einem Freund Jesu wirst. Unser Gehorsam Gott gegenüber erhält uns die Liebe des Herrn. Das ist so interessant. In diesen Bibelworten, die ich euch hier aufgeschrieben habe, das einmal nachzuvollziehen. In Johannes 14, Vers 15, da heißt es, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Wenn ihr mich liebt, dann seid gehorsam. Vers 21 heißt es, wer meine Gebote hat, wer gehorsam ist und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Vers 23, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Bild auf die Heiligung. So, das ist ein Segen des Gehorsams. Erwarte diesen Segen. Dieser Gehorsam, er erhält dir die Liebe des Herrn. Der Herr kennt den Weg des Gerechten, so heißt es im Psalm 1, Vers 6. Wenn du zu den Gehorsamen gehörst, dann kennt Gott deinen Weg. Er hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Erwarte diesen Segen von Gott. Und das ist nur ein ganz kleiner Auszug, es gibt so viel mehr. Ich glaube, wie geht es weiter? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigt haben. Und wir haben davon gehört, dass wir gehorsam lernen sollen. Ich möchte hinzufügen, lass es dir etwas kosten. Wir haben gehört, dass wir gehorsam leben sollen. Werde zu einem Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt ist. Und wir haben gehört, dass Segen darauf ruht. Erwarte den Segen eines glücklichen Christenlebens. Und weißt du, das bedeutet für dich, ein Freund Jesu zu werden. Ein Freund bist du dann, wenn du sagst, was er tut. Ich wünsche, dass Gott dir und mir dabei hilft. Amen.